Eine wahrhaftige Frau. Was ein Vater seiner Tochter mitgeben sollte. Von Byron und Robin Yawn.
Kapitel 7. Die Ehe. Komplexe Probleme beginnen mit geringfügigem Versagen. Wenn Sie herausfinden wollen, was Sie tatsächlich über das Evangelium und das christliche Leben glauben, brauchen Sie nicht weiter zu schauen als bis zu Ihrer Ehe. Dort können Sie es lebensnah erfahren. Wie überall findet sich der wahre Maßstab unseres christlichen Glaubens nicht in unserer Fähigkeit, Glaubensbekenntnisse aufzusagen, sondern sie zu leben. Wir sind dann besonders glaubensstark, wenn wir gewillt sind, die Kreuze der Selbstverleugnung zu erklimmen, die uns als Christen durch unsere Beziehungen zur Verfügung gestellt werden. Es gibt keine Beziehung auf Erden, in der die Gnade des Evangeliums notwendiger ist als zwischen Ehemann und Ehefrau. Es gibt keinen besseren Test für ihre Liebe zum Erlöser als ihre Liebe zu ihrem Ehemann. Der angemessene Maßstab für unsere Erkenntnis Christi ist die fortwährende Einstellung, die wir unserem Partner gegenüber zeigen. Ich meine nicht bloß die unaufgeforderte Freundlichkeit, die wir zeigen, wenn sie am wenigsten erwartet wird, wie zum Beispiel für die Zubereitung eines Lieblingsessens oder der Morgenkaffee im Bett. Ich rede von dem oftmals nachtragenden Verhalten und Einstellungen, die wir nicht ausführen, obwohl sie es wirklich verdient haben. Es ist einfach, gegenüber Freunden und Bekannten vom Geist erfüllt und gnädig zu erscheinen. Wir alle können anderen, die unser Leben 1% der Zeit sehen, etwas vorspielen. Dies ist eine natürliche und übliche Art der Heuchelei, die so viele Heilige beherrscht. Es ist eine ganz andere Sache, unseren Glauben vor der Person auszuleben, mit der sie an einem Sonntag nach einer besonders überzeugenden Predigt auf dem Nachhauseweg sind. Wir alle wissen, wie es sich anfühlt, wenn man in der Stille jener Fahrt mit derjenigen Person festsitzt, die jeden Grund kennt, aus dem man Buße tun sollte. Es ist eine Sache, sich aufzumachen und einem Nachbarn oder Gemeindemitglied in Not zu helfen. Es ist eine andere Sache, beständig unsere Rechte an die eine Person abzutreten, die scheinbar beständig ihre eigenen einfordert. Die Ehe ist der Ort, an dem die Welt am meisten auf die Übereinstimmung ihres Glaubens mit ihren Taten achtet. Sie ist der Ort, an dem der Beweis eines veränderten Lebens besonders offenbar wird. In diesem Sinne dient die Ehe als harte Wahrheit darüber, wer wir sind. Das heißt, wer wir wirklich sind. Sie ist die konkreteste Anwendungsform in Bezug auf demütige Selbstaufopferung, die uns in unserer christlichen Erfahrung zugänglich ist. Sie ist die dauerhafteste, intimste, persönlichste und durchschaubarste Beziehung, die wir haben. Daher erfordert sie das größte Maß an Aufopferung, dessen wir fähig sind. Oder eigentlich dessen wir nicht fähig sind. Sie enthüllt endlich, welchen Wert wir auf uns selbst legen. Diener oder Bedienter. Oder welchen Wert wir auf andere legen. Diener oder Bedienter. Sie macht deutlich, wie tief wir Christus lieben oder seine Liebe für uns begreifen. Sie ist der Ort, an dem wir herausfinden, ob das Kreuz ein abgetragenes Klischee ist oder ein lebensverändernder Wechsel im Paradigma der menschlichen Existenz. Ehrlich werden. Schauen Sie für einen Moment in Ihre eigene Ehe und stellen Sie sich einige harte Fragen. Sie werden sehen, was ich meine. Ist die Liebe für meinen Ehemann an Bedingungen geknüpft? Um noch konkreter zu werden, stellen Sie Bedingungen an Ihre Liebe zu ihm? Es ist verlockend, diese Frage mit Nein zu beantworten, wenn man all das beachtet, was Sie innerhalb einer Woche für ihn tun. Aber das Wort bedingungslos stoppt uns in unserem Lauf. bedingungslos geht weit über die Erfüllung von Pflichten hinaus und berührt das Motiv. Es verändert die Frage vollkommen. Gab es nicht Momente, in denen sie Groll gegen ihn hegten? Wie zum Beispiel, als er nicht Danke sagte oder nicht all die zahlreichen Dinge anerkannte, die sie für ihn tun? Sie wissen, wovon ich rede. Wenn er einfach dasitzt, während sie Wäsche falten oder die Küche nach einer Mahlzeit sauber machen. Na kommen Sie schon. Natürlich ist das schon vorgekommen. Verweigern wir nicht alle sofort unser Wohlwollen, wenn wir spüren, dass uns gegenüber Entgegenkommen vorenthalten wurde? So sind wir gepolt. Ich werde für dich tun, was ich tun sollte, wenn du das für mich tust, was du solltest. Oder ich erfülle meine Pflichten in dieser Ehe, wenn er seine Pflichten in dieser Ehe erfüllt. Wenn wir einer Person bedingungslos dienen, die keinen Anspruch darauf hat, kommen wir dem Verständnis, was es heißt, Christus nachzufolgen, so nahe, wie wir es vermögen. Wenn wir sagen können, meine Liebe für meinen Partner hängt nicht von seiner Liebe zu mir ab, sind wir am Herzen Gottes in seiner Liebe zu uns. Wenn wir dies aufrichtig meinen, dann ist der Heilige Geist vollkommener in uns als zu jeder anderen Zeit. Dieser selbstaufopfernde Dienst gegenüber unwürdigen Sündern ist der Mittelpunkt der Erlösung. Verständlicherweise ist es schwierig, das menschliche Herz diese Steigung hinaufzubekommen. Es ist so, als ob man versucht, ein Seil den Berg hinaufzuschieben. Die Schwerkraft unserer Selbstsucht und Selbstgerechtigkeit zieht uns ständig in die entgegengesetzte Richtung. Bedingungslos ist für Sünder eine Unmöglichkeit. Ohne den Geist Gottes, der uns erfüllt, werden wir niemals ein Fünkchen davon aufbringen. Das Kreuz ist der einzige Ort, an dem bedingungslose Liebe jemals stattgefunden hat. Ohne das Ereignis des Kreuzes Christi haben wir überhaupt keinen Referenzpunkt für wahre Liebe oder irgendeine Hoffnung für unsere Ehe. Es ist kein Zufall, dass das Versagen, die Realität der bedingungslosen Liebe des Evangeliums zu begreifen, an der Wurzel von aufgewühlten Ehen liegt. Auch in gesunden Ehen geht es verloren. Wenn ich mich in der Krisenberatung mit Paaren zusammensetze und das Vakuum an dieser Stelle aufzeige, ist ihr Gesichtsausdruck vorhersehbar. Wie wenn ein Hund seine Ohren spitzt und seinen Kopf auf eine suchende Art und Weise herumdreht, nachdem er ein Geräusch gehört hat, das er nicht einordnen kann. Die kreuzzentrierte Liebe macht genau das mit selbstbezogenen Menschen. Sie ist nicht wiederzuerkennen. Wir kommen mit der Vorstellung, dass unsere Ehen besser wären, wenn die andere Person einfach nur das und das tun würde. Oder dass wir glücklicher wären, wenn die andere Person sich in gewissen Bereichen ändern würde. Wenn man diese Vorstellung mit der Wahrheit des Evangeliums konfrontiert, tendieren die Sicherungen dazu, durchzubrennen. Als Seelsorger bemerkt man, dass man stromaufwärts gegen einen narzisstischen Strom schwimmt, der seit dem Garten Eden beständig fließt. Partner kommen herein und zeigen aufeinander, weil sie annehmen, dass die andere Person das Problem ist. Wie Adam und Eva schubsen wir einander ständig als den Schuldigen vor. Wir nehmen immer an, dass es an der anderen Person liegt, weil unser Ziel unsere eigene Freude ist und nicht die Ehre Christi. Wenn mein Ausgangspunkt meine Vorlieben sind, versuche ich natürlich immer, das Verhalten anderer Menschen so zu verbiegen, dass es mir entgegenkommt. Ich setze immer voraus, dass mein Glück die notwendigste Realität ist. Ist aber das Evangelium mein Ausgangspunkt, dann beugen sich meine Knie vor Gott, ohne dass ich auf eine Verbiegung im Verhalten meines Partners aus bin. Wie immer sie auch aussehen, die komplexeren Probleme in unseren Beziehungen sind immer Ergebnisse von grundsätzlichem Versagen. Das müssen wir im Hinterkopf behalten. Ansonsten bereuen wir permanent die falschen Dinge, ohne uns mit der Sache hinter der Sache zu beschäftigen. Oder wir suchen nach schnellen Lösungen, ohne das echte Problem anzugehen. Ich bin überzeugt davon, dass wir unsere Probleme komplexer machen, als sie es im Grunde sind. So können wir die ausgedehnte Ich-Zentrierung rechtfertigen oder unsere Probleme auf Menschen oder Umstände schieben. Aber gewöhnlich sind sie überhaupt nicht komplex. In endlosen Beratungsstunden stochern wir in unserer Seele herum und suchen nach vielfältigen Merkmalen unseres Problems, bis die Suche nach der Wurzel zum Grund wird, warum wir überhaupt in Beratung sind. Auf diese Art sind wir selbsterfüllende Prophezeiungen. Die Wahrheit ist, dass komplexe Schwierigkeiten aus grundsätzlichem Versagen entstehen. Natürlich können sie komplex sein, aber nicht an ihrer Wurzel. Eine Affäre, die unzählige Schwierigkeiten nach sich zieht, resultierte aus einer stolzen Unzufriedenheit in der Seele eines Mannes, die wiederum aus der Vergötterung des Ichs entstand. Götzendienst ist komplex in seinem Wesen, ist aber ein grundsätzliches Versagen der Anbetung Gottes. Des Weiteren schlich sich dieses Versagen mit all seinen schartigen Kanten mit der Zeit in das Leben des Mannes ein, während er darin versagte, das grundsätzliche Konstrukt des Kreuzes und dessen Auswirkungen auf sein eigenes Leben und seine Ehe anzuwenden. Er wachte nicht einfach eines Morgens auf und fand seine Schuhe unter dem Bett einer anderen Frau. Er betete sich selbst an, in diesen Moment hinein. Im Grunde tat der Mann das, was er tat, weil er ein selbstzentrierter Götzendiener war. Die einzige Wirklichkeit, die uns von dieser Neigung befreien kann, ist Gnade. Was haben wir uns nur dabei gedacht? Die Naivität der meisten verlobten Paare ist verblüffend und erschreckend. Sie sind unbedarft. Die Hälfte der Zeit würde ich am liebsten ihre Eltern ausfindig machen und sie mir zur Brust nehmen. Was haben sie 20 Jahre lang gemacht? Nach meiner Ansicht besteht der Zweck der vorehelichen Beratung darin, zwei sehr naiven Menschen die Ehe auszureden und nicht sie darin zu bestätigen. Der eine von ihnen will bloß die Einladungen verschicken, der andere will in die Flitterwochen. Jeder von ihnen besitzt eine Sicht auf die Ehe, die kaum über die Gästelisten oder den Hochzeitsempfang hinausgeht. Aber zu ihrer Überraschung geht es bei der vorehelichen Beratung nicht nur darum, Informationen über grundlegende Themen innerhalb der Ehe wie Kommunikation, Finanzen und Sex weiterzugeben. Sie enthält all das, aber sie ist nicht darauf beschränkt. Wenn sie auf diese eher funktionalen Aspekte limitiert ist, dann haben wir darin versagt, tatsächlich über die Ehe zu beraten. Voreheliche Beratung sollte als letzte Warnung für zwei sehr egoistische und unwissende Sünder dienen. Als Warnung, nicht nur vor den Macken ihres zukünftigen Partners, sondern auch vor ihren eigenen. Voreheliche Beratung mit mir kann sehr intensiv werden. Dies ist alles Teil meiner Strategie. Viele Paare gehen an diese Treffen heran wie an ihre jährliche Untersuchung beim Zahnarzt. Ein notwendiges Übel. Sie ist oberflächlicher Natur. Sie kommen herein und erwarten, dass ihre Karte gestanzt wird. Stattdessen werden sie gestanzt. Mitten in die Versteh-es-endlich-Region ihres Gehirns. Mehr als einmal hat mir ein Paar nach dem ersten Treffen abgesagt. Sie sind zu heftig, höre ich im Allgemeinen. Und sie haben recht. Aber wenn sie mich überleben können, dann sollten sie heiraten. Tatsache ist, dass meine kritischen Anfragen an ihre idealisierten Erwartungen bezüglich der Ehe nichts sind im Vergleich zu den Herausforderungen, die die Ehe selbst mit sich bringt. So wie ich es sehe, kann man sich entweder jetzt oder in 10 Jahren damit befassen. In einem wahren Sinne ist jede Eheberatung eine voreheliche Beratung. Wenn ein Paar nach 10 Jahren Ehe vor mir sitzt, gehen wir lediglich zurück und formulieren neu, was sie zu Beginn nicht richtig gehört haben. In der vorehelichen Beratung geraten beide in Panik, wenn man damit anfängt, ihnen die Unzulänglichkeiten ihrer Beziehung und die Kämpfe eines jeden Einzelnen mit sich selbst darzulegen. Besonders die Braut. Alles, was sie hören, ist eine Erklärung dafür, warum sie die Hochzeit absagen sollten. Aber meine Botschaft lautet nicht, sie sollten nicht heiraten. Meine Botschaft lautet, seien sie ehrlich mit sich selbst und miteinander, bevor sie in die Ehe gehen. Auf diese Art werden sie dem Impuls widerstehen, aus der Ehe zu fliehen, wenn es hart wird. Ich sage dem Paar, hiermit werden sie in 10 Jahren konfrontiert. Hier werden sie Barmherzigkeit im Umgang miteinander brauchen. Hier wird es ihnen schwerfallen, ihm zu folgen. Hier wird es ihnen schwerfallen, sie zu führen. Hier wird ihre Ehe auf dem Evangelium ruhen und im Licht des Kreuzes betrachtet werden müssen. Das heißt nicht, dass die Ehe nur harte Arbeit ohne Freude ist. Vielmehr muss man feststellen, dass wahre Freude und Freiheit innerhalb der Ehe von einer ziemlich radikalen Perspektivveränderung kommen. Eine Geisteshaltung, die von diesem einen überwältigenden Wort bedingungslos dominiert wird. Über die Jahre habe ich mit unzähligen Paaren vor dem Altar gestanden. 2 Sünder und ein Liturg, nicht weniger ein Sünder, die vor einem heiligen Gott Bundesgelübde ablegen. Mehr als einmal, vor dem Austausch der Ehegelübde, habe ich das liebe Paar direkt angeschaut und habe etwas in dieser Art verkündet. Die Welt sagt ihnen, dass sie jemanden finden sollen, der sie glücklich macht, um ihn dann zu heiraten. Sie lässt sie glauben, dass diese Formel funktioniert. Aber sie ist eine selbst auferlegte Gefangenschaft und ein Weg, der weg von der Zufriedenheit führt und nicht hin zu ihr, wie wir angenommen haben. Es ist vergeblich, unsere Zufriedenheit und unseren Seelenfrieden an das Verhalten eines anderen Menschen zu hängen. Niemand kann sie glücklich machen. Menschen enttäuschen. Selbst jene, die schwören, es niemals zu tun. So zu leben heißt, für sich selbst und selbstsüchtig zu leben. Es resultiert nicht in Liebe, sondern in Grausamkeit. Es ist kein Mittel zum Glück, sondern meistens eben jener Grund, aus dem das Glück in so vielen Ehen nicht mehr existiert. Ebenso ist es eine subtile Verleugnung all der Gelübde, die sie im Begriff stehen zu geben. Das Evangelium winkt sie in eine andere Richtung. Es sagt nicht, finden Sie jemanden, der Sie glücklich macht oder den Sie attraktiv finden, sondern finden Sie jemanden, dem Sie dienen können und mit dem Sie dienen können. Es ruft uns dazu auf, uns selbst an ein gefallenes und unvollkommenes menschliches Wesen zu binden und es zu lieben, mit der Art von Liebe, mit der sie selbst geliebt worden sind. Glück kommt nicht, indem man das Glück, sondern Gottes Ehre zum Ziel der Ehe macht. Die Verantwortung der Ehefrau. Und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Epheser 5, die Verse 20 bis 24, nach der Neuen Genfer Übersetzung. Gewöhnlich behandeln wir diese Passage wie eine Reihe von Tipps für eine bessere Ehe. Sie ist aber mehr ein Realitätscheck. Das ist der entscheidende Punkt im Epheserbrief. Von hier aus geht die Bewegung hin zu der Diskussion, die am Hochzeitstag letztlich eintrifft. Es gibt einen Grund dafür, dass die Ehe an dieser Stelle in dem Brief des Apostels auftaucht. Nachdem er so deutlich die Herrlichkeiten des Evangeliums Christi demonstriert hat, Kapitel 1 bis 3, fährt Paulus fort, dessen Macht im Hier und Jetzt, Kapitel 4 bis 6, zu enthüllen. Alles, was vollbracht worden ist, Versöhnung und Wiederherstellung, fließt in das Profil der menschlichen Erfahrung, in die Beziehungen. All diese herrlichen Wahrheiten der Gnade, die man in der Hymne aus Epheser 1 findet, rinnen in Epheser 5 hinab in die Feinheiten der menschlichen Existenz. Es ist, als ob Paulus in der Stratosphäre der ewigen Vergangenheit begonnen und den Faden der Erlösung weiterverfolgt hätte. Von der Makroebene durch Zeit und Raum bis hin zur Mikroebene der Beziehungen zwischen Ehemann und Ehefrau. Dies ist der Ort, an dem die Prinzipien, die Paulus gerade erst geäußert hat, ihre primäre Anwendung finden. Daher erkennen wir, dass all das, wozu wir als Ehemann und Ehefrau berufen worden sind, letztlich aus der Erkenntnis dessen resultiert, was Gott in Christus für uns getan hat. Wozu wir als Christen in der Ehe berufen sind, wird uns unsinnig erscheinen, wenn wir nicht in der Stratosphäre der Gnade beginnen. Es ist die göttliche Unvernunft des Kreuzes, wodurch es Sinn macht. Die Sicht von Golgatha herab ist so gegensätzlich zur Perspektive der Welt. Die Welt ermutigt uns dazu, das zu tun, was am besten für uns ist. Aufzustehen für unsere Rechte. Aber unsere belanglosen, kleinen Kämpfe für uns selbst erscheinen lächerlich im Schatten eines sterbenden Erlösers. In Gottes Weltordnung gibt es keine Einforderung von Rechten, keine Priorität unserer eigenen Bedürfnisse vor denen der anderen. Es gibt nur ein Sterben unseres Selbst und ein Abtreten unserer Rechte. Dies macht natürlich keinen Sinn, bis wir verstanden haben, dass unser Erlöser in der Erlösung genau diesen Weg gegangen ist. Auf eine Art, die immer ein Geheimnis für uns bleiben wird, lag die größte Macht, die je auf Erden ausgeübt wurde, in jenem Akt, der am geringsten war. Hierin liegt die geheimnisvolle Macht der Ehe. Wenn wir abgeben, anstatt zu fordern, finden wir den Segen, der uns immer versagt geblieben ist. Immer. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Matthäus 16, Verse 24 bis 25, nach der Neuen Genfer Übersetzung. Das gefürchtete Wort mit U. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Epheser 5, Vers 22, nach der Neuen Genfer Übersetzung. Die Verantwortung von Mann und Frau mag sich innerhalb der Ehe unterschiedlich auswirken, aber sowohl Ehemann als auch Ehefrau kommen an denselben Punkt, unter den Schatten des Kreuzes. Sicherlich gibt es eine Ordnung innerhalb der Ehe, die Gott bestimmt hat. Einer führt, der andere folgt. Aber keiner ist größer als der andere. Das Evangelium verbietet solche Schlussfolgerungen. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Galater 3, Vers 28, nach der Neuen Genfer Übersetzung. Das Thema, das in dieser Passage präsentiert wird, betrifft nicht die Anwesenheit von Ordnung oder Autorität. Paulus streitet nicht die Unterschiede zwischen Männern und Frauen ab. Diese Unterschiede existieren. Das Thema in dieser Passage ist eine Frage des Verdienstes vor Gott. Ob Mann oder Frau. Sünder kommen auf derselben Grundlage zu Gott. durch Gnade. Es gibt Männer und Frauen und eine gewisse Struktur, die innerhalb der Ehebeziehung eingenommen wird. Aber sowohl Mann als auch Frau stehen in einer Gerechtigkeit vor Gott, die nicht ihre eigene ist, und durch Gnade, die von Gott kommt. Wenn es um Gnade geht, gibt es weder Mann noch Frau. Es gibt nur Gnade. Das Wesen der Autorität innerhalb der christlichen Ehe ist keine Sache von Erhabenheit oder Macht. Es ist eine Selbstunterordnung. In jedem anderen Kontext als dem christlichen geht es bei Autorität um Herrschaft und Macht. An diesen Stellen wird Autorität zu einem Maßstab des Erfolgs, ein erhabener Status. Aber unter der Herrschaft des Evangeliums stuft einen die Autorität zurück auf die niedrigste Person innerhalb einer Kultur, die eines Dieners. Im christlichen Glauben geht es bei der Macht um Dienst. Im Geheimnis des Evangeliums ist weder derjenige, der die Autorität besitzt, noch derjenige, der sich ihr unterordnet, weniger ein Diener des anderen. Derjenige, der die Macht besitzt, ist zum Dienst an demjenigen aufgefordert, der sie nicht besitzt. Aber beide Parteien sind gleichermaßen Begünstigte des Dienstes des jeweils anderen. Darum ist Christi selbst aufopferndes Leben das Vorbild für sowohl den Ehemann als auch die Ehefrau. Die Ehefrau bildet die demütige Unterwerfung des selbstlosen Gottessohnes ab. Der Ehemann bildet das grenzenlose Selbstopfer des Erlösers ab. Hier findet man eine endlose Symmetrie des gnadenvollen Dienstes. Das primäre Ziel der Autorität des Ehemannes ist die Sorge um seine Ehefrau. Während er danach strebt, sie zu beschützen und ihr zu dienen, wird sie unter die Zuflucht seiner Sorge gezogen und nicht davon abgestoßen. Dadurch wird er ermutigt, ihr umso mehr zu dienen. Diese Liebe geht auf diese Weise immer und immer weiter, entwickelt sich selbst weiter, bis dass die Frage, wer die Leitung übernimmt, von dem Dienst beider überschattet wird. Eine ärgerliche kleine Klausel. Als Ehefrau ist ihre Rolle die herausforderndste in der Ehe. Das liegt daran, dass sie eine feinfühligere und tiefere Gnade erfordert. Sie sind von Gott berufen, einem unvollkommenen Leiter zu folgen. Ihr Leben einem gefallenen Geschöpf mit offensichtlichen Macken anzuvertrauen, ist ein großes Glaubensabenteuer. Er ist auf jeder Ebene unzulänglich. Die Empfindung dessen in ihrem Leben muss der Empfindung eines Fahrlehrers ähneln, der die Schlüssel abgibt und sein Leben in die Hände eines unerprobten und abgelenkten Jugendlichen legt. Wie sie widerstehen können, nach dem Lenkrad zu greifen, ist mir unbegreiflich. Natürlich tun dies viele Ehefrauen. Manche lassen niemals los. Der Blick vom Beifahrersitz benötigt einen überfließenden Glauben. Die bei weitem schwierigste ihrer Aufgaben ist es, ihren Ehemann versagen zu lassen, während sie gleichzeitig Vertrauen auf die Souveränität Gottes und Respekt für ihren Ehemann behalten. Viele Ehefrauen haben die natürliche Besorgnis, dass ihr Ehemann in seinen Pflichten versagen wird und das Wohlergehen der Familie gefährdet. Getrieben von dieser Sorge und aufgrund der Unachtsamkeit des Ehemannes übernimmt die Ehefrau die unnatürliche Position der Führung, nur um die ganze Sache über Wasser zu halten. Die Ehefrau gerät nun in den Teufelskreis, dass sie die gottesfürchtige Sehnsucht nach der Führung ihres Mannes hat, aber aus Angst die Führung selbst übernehmen muss. Schließlich wird sie zur eigentlichen Leiterin der Familie. Wie viele Ehefrauen ihnen sagen können, wenn sie einmal die Schlüssel haben, ist es schwierig, sie jemals wieder abzugeben. Ich werde Ihnen etwas verraten. Wir Ehemänner wissen, dass unsere Ehefrauen kompetenter sind als wir. Dies ist der Grund dafür, dass wir so unsicher sind und oftmals ihre Vorschläge mit herabsetzenden Bemerkungen abwehren. Unser Stolz lässt es nicht zu, dass wir ihre Ratschläge annehmen. Unsere Unsicherheit zeigt sich in Kränkungen und Beleidigungen. Wie Sie als Ehefrauen mit diesem Unsinn klarkommen, ist mir unbegreiflich. Um hier zu überleben, müssen Sie auf etwas schauen, was hinter der begrenzten Gestalt Ihres Ehemannes liegt. Ganz gewiss, wenn Ihr Sicherheitsgefühl aus der Beständigkeit des Lebens Ihres Ehemannes hervorgeht, sind Sie zur Frustration bestimmt. Umgekehrt wird er Ihr Schicksal teilen, wenn sein innerer Friede von Ihnen abhängt. Hier genau kommt Christus ins Spiel. Um Ihren Ehemann so zu lieben, wie Sie es sollten, müssen Sie über ihn hinweg auf Golgatha schauen. Letztlich ist es das, worauf Paulus hinaus wollte. Die ärgerliche kleine Klausel, euch dem Herrn, aus Epheser 5, Vers 22, die an die Ehefrau gerichtet ist, ändert alles. So wie Christus es für die Gemeinde getan hat, es für den Ehemann ändert. Es unterscheidet die christliche Sichtweise auf die Ehe von jeder anderen Sichtweise. Sie bringt die Pflicht der Ehefrau zum Schauplatz des Herzens. Sie bedeutet, dass ihre Verantwortung nicht an die Qualität der Liebe ihres Ehemannes, die mangelhaft ist, für sie gebunden ist, sondern an Christi Liebe, die vollkommen ist. Es geht nicht um den Wert ihres Ehemannes, seinen persönlichen Charakter oder seine jeweiligen Fähigkeiten als Leiter. Sie sind nicht dazu aufgerufen, ihrem Ehemann nur dann zu dienen, wenn er ein geistlicher Gigant ist, oder wenn er alles richtig macht, oder wenn er dem Wort Gottes gehorsam ist, oder wenn er ihren Dienst verdient, oder nur, wenn er gläubig ist. Oder nur, wenn sie ihn an irgendeiner gegebenen Stelle als würdig achten. Es gibt hier keine Bedingungen. Es gibt keine Es-sei-denn-Klausel in alledem, weil alle solche Bedingungen immer durch Christus erfüllt werden. Es bedeutet auch, dass es nicht genug ist, einfach so zu tun. Es ist eine Angelegenheit des Herzens. Sie können nicht sagen, ich tue es, aber ich werde es nicht genießen. Es soll nicht widerwillig getan werden. Sie können Ihren Ehemann nicht dafür bezahlen lassen. Sie soll vielmehr von innen kommen und ein Ausdruck eures Lebens mit Christus sein, das den Blicken der Menschen verborgen ist. Ein freundliches und ausgeglichenes Wesen ist etwas Unvergängliches und ist die Art von Schmuck, die in Gottes Augen einen unvergleichlichen Wert hat. 1. Petrus 3, Vers 4 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Es bedeutet, dass ihre Unterordnung unter ihren Ehemann eine Widerspiegelung ihrer Hingabe zu Christus ist. Weil sie Gottes Plan gehorchen, so wie sie Christus gehorchen, ist ihre Bereitwilligkeit, sich der Führung ihres Ehemannes unterzuordnen, eine Demonstration ihrer Hingabe zu Christus. Wenn ihre Hingabe zu Christus oberflächlich und seicht ist, so wird es auch ihr Engagement für ihre Rolle innerhalb der Ehe sein. Das bedeutet, dass sie niemals alleine sind. Wenn sie kaum eine oder gar keine Beziehung zu ihrem Ehemann haben, müssen sie fähig sein, auf ihre Beziehung mit ihrem Herrn zurückzugreifen. Sie müssen beständig ihrem Ehemann über die Schulter schauen, hin zum Kreuz Christi. Ein unerwartetes Warum. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Epheser 5, die Verse 23 bis 24, nach der Neuen Genfer Übersetzung. Warum muss ich mein Leben aufgeben? Es gibt eine Anzahl von Dingen, die der Apostel hätte sagen können, um dieser Frage zu genügen. Er hätte stur sein und sagen können, weil Gott es gesagt hat. Er hätte fatalistisch sein können, weil die Dinge eben nun mal so sind. Er hätte fromm antworten können, weil es recht ist. Stattdessen war er gnädig und hoffnungsvoll. Weil es das Beste ist. Diese Frage enthält eine einfache Antwort. Weil Gott es so geschaffen hat. Und in seinem Plan liegt große Weisheit. Das Ziel der Worte des Paulus ist, die Vorzüge von Gottes Plan herauszustellen, nicht dessen Grausamkeit. Damit ist nicht gesagt, dass die Ehefrau weniger wichtig oder fähig ist. Es soll vielmehr heißen, dass diese Ordnung einen Zweck hat. Die Parallele können wir in der Analogie finden, die besagt, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Dies ist eine wesentliche Beziehung. Wahre Freude kommt aus dem Verständnis und dem Vertrauen auf diese Ordnung. Es ist die Art und Weise, wie Gott sie behütet, sie beschützt, sie erfüllt, sie gebraucht, ihnen gut tut, sie liebt und für sie sorgt. Sie mögen bei sich denken, wie ist das möglich? Behalten Sie nur im Kopf, dass Gott sich damit auskennt, unvollkommene Instrumente zur Erfüllung seiner Pläne zu gebrauchen.